Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Im Erzbistum Freiburg hat eine Arbeitsgruppe Aktenanalyse untersucht, wie die Führungsebene mit Missbrauchsbeschuldigungen umgegangen ist. Sie stellt das Ergebnis heute so gegen 10.30 Uhr vor, also kurz nach dieser Sendung. Wegen juristischer Bedenken hat sich die Veröffentlichung um ein halbes Jahr verschoben. Es wird erwartet, dass der Bericht Robert Zollitsch stark belastet, den früheren Freiburger Erzbischof und Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. 2018 hatte die Deutsche Bischofskonferenz das erste große Missbrauchsgutachten vorgestellt, die sogenannte MHG-Studie. Danach erschienen Studien für einzelne Bistümer, für Aachen, Köln, Hildesheim, München, Münster, Osnabrück, Mainz und nun eben Freiburg. Meine Kollegin Christiane Florin hat mit dem Forensiker Harald Dressing vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit darüber gesprochen, was solche Untersuchungen bringen. Harald Dressing war federführend bei der MHG-Studie. Das Gespräch haben wir gestern aufgezeichnet.
Die untersuchten Zeiträume unterscheiden sich, die Herangehensweisen auch, mal juristisch, mal historisch, mal soziologisch, mal interdisziplinär. Aus welchem Werk haben Sie, Herr Dressing, das meiste gelernt? Aus welchem
Ehrlich
dieser
gesagt,
Gutachten?
Würde ich alle Aktivitäten der katholischen Kirche, nachdem wir unsere MHG-Studie veröffentlicht haben, als unzureichend bezeichnen, insbesondere was Aufarbeitung und auch was Beteiligung von Betroffenen angeht. Wir haben eigentlich nach 2018, nachdem wir MHG veröffentlicht haben, gesagt, es braucht jetzt nicht zwingend weitere Untersuchungen oder Gutachten, sondern wir haben eigentlich zwei wichtige Forderungen aufgestellt. Einmal eine nationale repräsentative Dunkelfeldstudie, um wirklich auch das Dunkelfeld zu erhellen. Denn alle Gutachten und Untersuchungen, auch MHG, haben immer nur die Spitze des Eisbergs beschrieben. Und dann nicht Gutachten auf Diözesanebene, sondern eine einheitliche, transparente und kirchenunabhängige Aufarbeitung. Ich habe immer das Wort Wahrheitskommission benutzt, man kann es auch anders nennen. Wichtig wäre, dass es eine Kommission wäre, auch mit einem staatlichen Mandat, auch mit Durchgriffsrechten, um hier wirklich mehr Licht ins Dunkle zu bringen.
Warum macht denn jedes Erzbistum, was es will?
Ja, das verstehe ich eigentlich auch nicht und das ist eigentlich nicht das, was wir auch empfohlen haben. Mein Eindruck war, dass die MHG-Studie ja noch von allen Diözesen getragen wurde. Das war ja auch ein Auftrag von der Deutschen Bischofskonferenz. Die Ergebnisse wurden ja dann durchaus unterschiedlich aufgenommen. Man kann eigentlich so zwei Lager feststellen. Einmal ein eher selbstkritisches und auch reformorientiertes Lager und auch dann ja das andere, was eher autoritär und konservativ ist. Ich glaube, diese Zerstrittenheit, die man dann ja auch im synodalen Weg gesehen hat, ist der Grund dafür, dass man da nichts Einheitliches auf die Beine gestellt bekommen hat. Ich sehe es allerdings auch ein bisschen als Versagen des Staates. Da sehe ich wirklich auch eine merkwürdige Passivität, denn wenn man tiefer gräbt in einer Wahrheitskommission, bräuchte man auch wirklich gesetzliche Regelungen, wie man mit personengebundenen Daten dann auch umgehen kann und wie man die veröffentlicht.
Nun wird aber dieser Freiburger Bericht veröffentlicht. Es gibt sicherlich auch ein großes Medieninteresse daran. Was erwarten Sie davon? Ist das wirklich so wenig, wie Sie es vorhin dargestellt haben?
Personennamen dürfen ja nur dann veröffentlicht werden, wenn sie Personen der Zeitgeschichte sind. Sprich, das ist immer nur die Führungsspitze. Was aber ja evident ist, dass kein Bischof seine Personalpolitik alleine macht. Da gibt es einen Mittelbau und da gibt es Personen, die vermutlich auch nach wie vor noch aktiv tätig sind und deren Namen wir nie waren, die aber meines Erachtens ebenso wichtige Verantwortung tragen für das, was geschehen ist und was bisher nicht hinreichend wirklich auch aufgeklärt ist.
Freiburgs früherer Erzbischof Robert Zollitsch, dessen Name nun sicherlich genannt wird, er hat auch schon vorab auf seiner Homepage auf diesen Bericht reagiert. Robert Zollitsch war auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und zwar 2010, also in jenem Jahr, als sexualisierte Gewalt in den Kirchen zum großen öffentlichen Thema wurde. Und er hat damals von bedauerlichen Einzelfällen gesprochen, obwohl er als früherer Personalchef und als Erzbischof wissen musste, dass das nicht stimmt. Und es hat dann 8 Jahre bis zu ihrer MHG-Studie gedauert, bis diese offizielle Erzählung von den Einzelfällen aufgebrochen wurde. Wie erklären Sie sich, dass man das öffentlich so sagen kann?
Ein wesentlicher Aspekt, den wir ja auch empirisch dann herausgearbeitet haben, ist, dass der Schutz der Institutionen doch Vorrang hatte vor den Interessen der Betroffenen, dass man das wirklich auch auf systemischer Ebene nachweisen kann, dass Versetzungen eben keine Einzelfälle waren, sondern signifikant häufig hervorgekommen sind. Das ist eigentlich zum ersten Mal in der MAG-Studie auch gezeigt worden und bricht dann sozusagen dieses Narrativ von Einzelfällen. Ja.
Narrativ ist ein schönes Wort. Man könnte auch sagen Lüge, also das bewusste Verbreiten der Unwahrheit. Warum ist da dieses taktische Verhältnis zur Wahrheit zu beobachten?
Ob jemand lügt, das maße ich mir nicht an, das zu beurteilen. Letztendlich hat jeder Mensch Mechanismen der Verdrängung und der Verleugnung, dass er manchmal auch Dinge glaubt, die er sagt, von denen er bei kritischerer Analyse erkennen müsste, dass das so nicht stimmen kann. Ob das wirklich bewusst Lügen in dieser Tiefe gewesen ist, das mag sein, das kann ich aber zumindest empirisch nicht belegen.
Im Bistum Trier wurde vor wenigen Tagen bekannt, dass ein hochrangiger Geistlicher offenbar massenhaft Jungen missbraucht hat. Er hat seine mutmaßlichen Opfer fotografiert. Er ist 2022 gestorben und die Fotos wurden nach seinem Tod gefunden. Das Bistum war Anfang der 1970er Jahre schon informiert, zumindest über Auffälligkeiten. Es kam dann 2012 zu Sanktionen, aber das verlief alles äußerst diskret. Wie ist das möglich, Jahre nach der MAG-Studie? Unter dem öffentlichen Druck und unter der Beobachtung, unter der die Kirche eigentlich steht?
Zu dem Einzelfall kann ich nichts sagen, weil mir da detaillierte Informationen nicht vorliegen. Ich weiß nur das, was in der Presse stand. Grundsätzlich sind natürlich die Mechanismen auch von Verdrängung, Verleugnen und Vertuschen noch virulent. Also wir dürfen nicht naiv davon ausgehen, dass trotz aller begrüßenswerter Präventionsarbeit diese Mechanismen völlig außer Kraft sind.
Der Bischof von Trier, Stefan Ackermann, war Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz. Auch zu dem Zeitpunkt, als Sie die MAG-Studie vorgestellt haben, 2018. Was halten Sie von dessen Beteuerungen aufzuarbeiten?
Also ich habe eigentlich den Bischof Ackermann als einen sehr konstruktiven Kooperationspartner kennengelernt, der unsere wissenschaftliche Arbeit gefördert hat, nicht obstruiert hat. Wie er sich im Einzelfall verhalten hat, das vermag ich nicht zu beurteilen.
Die offizielle Erzählung der Bischofskonferenz ist, ja, es wurden schlimme Fehler gemacht, das tut uns leid, wir sind erschüttert. Aber eigentlich sei die römisch-katholische Kirche auf einem guten Weg, viel weiter als Sportvereine oder als andere weltliche Institutionen. Stimmt das mit dem guten Weg?
Nach jeder Untersuchung tritt ein Bischof vor die Presse und äußert seine Erschütterung. Das vermag ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachzuvollziehen, denn Ausmaß und Mechanismen des sexuellen Missbrauchs durch katholische Kleriker, das ist eigentlich nach MAG 2018 sehr deutlich gewesen. Warum man da immer wieder erneut erschüttert ist und wie tiefgehend diese Erschütterung ist, vermag ich wirklich nicht zu beurteilen. Eigentlich hätte die 2018 einsetzen müssen und dann hätten eigentlich auch die Reformen einsetzen müssen, die die strukturellen Bedingungen des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche sind, die auch spezifisch sind. Stichwort nochmal klerikale Macht, veraltete Sexualmoral, Zölibat, Stellung der Frau. All das sind ja Themen, die die katholische Kirche im synodalen Weg aufgenommen hat, aber tatsächliche Reformen oder strukturelle Veränderungen kann ich nicht erkennen. Also ob die katholische Kirche da wirklich auf so einem guten Weg ist, das kann man durchaus kritisch sehen. Was richtig ist, ist, dass sie in Sachen Prävention im Vergleich zu anderen Institutionen durchaus einiges auf den Weg gebracht hat. Aber wenn man die spezifischen strukturellen Bedingungen des sexuellen Missbrauchs nicht verändert, bleibt ein spezifisch institutionelles Risiko fortbestehen. Und es besteht fort, trotz aller Prävention.
Ist es an der Zeit, auch die Rolle der Deutschen Bischofskonferenz in Sachen Umgang mit Missbrauchsfällen begutachten zu lassen?
Das wäre eine interessante wissenschaftliche Frage, aber im selben Zug würde ich dann auch die Passivität des Staates mit untersuchen lassen, denn auch da sind unsere Forderungen zum Beispiel nach einer nationalen repräsentativen Dunkelfeldstudie seit Jahren auf dem Tisch. Auch da hat der Staat 1000 Gründe, warum eine solche Studie derzeit noch nicht gefördert werden kann und verfährt dann nach dem üblichen Prinzip. Wir setzen eine Arbeitsgruppe ein, wir machen Workshops, aber die notwendige Studie fördern wir derzeit noch nicht.
Christiane Florin im Gespräch mit dem Forensiker Harald Dressing.